Wir schließen heute die Serie über den Kolosserbrief im Neuen Testament ab, waren da einige Wochen unterwegs, von Kapitel 1 bis jetzt Kapitel 4, ganz das Ende. Und wir sehen bei diesem Briefende von diesem Kolosserbrief, den Apostel Paulus und Timotheus geschrieben hat an diese Christen in dieser Stadt Kolosse in der heutigen Türkei, dass das einerseits ein typisches Briefende ist, wie man damals eben in der Antike, so im ersten Jahrhundert nach Christus, Briefe geschrieben hat. Da ging es am Ende von so einem klassischen Brief von damals, ging es darum, dass man noch Leute grüßt, dass man noch ein paar Anweisungen weitergibt und dass es irgendeine Verabschiedungsfloskel, Formel, wie auch immer gibt. Und einerseits folgt Paulus, weil er damals gelebt hat und das kannte, folgt er auch diesem Muster. Aber andererseits sehen wir, wenn wir gleich das lesen, dass es um viel mehr geht als nur ein bisschen Tschüss und schönen Gruß. Und eigentlich könnte man es weglassen, weil es ist nur so floskelhaft. Nein, das sehen wir jetzt. Der Schluss ist ein Beispiel dafür, von diesem Kolosserbrief, wie Christen ein starkes Team bilden. So lautet das Thema. Wir können davon, bin ich überzeugt, für uns lernen und manche Punkte davon, die wir gleich sehen werden, sind übertragbar für säkulare Teams, Arbeitsteams oder Beziehungen, die vielleicht mit dem Glauben gar nichts zu tun haben. Wie wir mit Nachbarn unterwegs sind und wie es in der Klasse vielleicht läuft oder eben in Teams auf der Arbeit. Und manche Punkte davon sind spezifisch für den christlichen Kontext. Es geht ja dort um eine Kirche in Kolosse. Wir unterteilen den Text in mehrere Abschnitte und im ersten von diesen Abschnitten, da schreibt Paulus Folgendes, Kolosser 4 ab Vers 7. Über meine persönliche Situation wird euch Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, ausführlich informieren. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Zusammen mit ihm wird Onesimus reisen, unser treuer und geliebter Bruder, der ja aus Kolosse kommt und somit einer von euch ist. Die beiden werden euch alles mitteilen, was es von hier zu berichten gibt. Als erstes sehen wir, wie Christen ein starkes Team bilden können. Erstens Interesse aneinander. So das erste Schlagwort, Interesse aneinander. Als Paulus hier schreibt, sitzt er im Gefängnis in Rom, einfach weil er an Jesus glaubt. Er hat nicht irgendwas verbrochen und sitzt zu Recht im Gefängnis eine Weile, sondern einfach weil er behauptet hat, ich glaube an diesen Jesus. Und es wäre eine sehr gute Idee, wenn ihr auch an Jesus glauben würdet, weil er dafür eingestanden ist, war er im Gefängnis hier in Rom. Und er ist dort nicht in sich selbst versunken und hat alles nur noch schlimm gefunden, sondern er war auch von dort aus tätig und hat die Kontakte, die er pflegen konnte, genutzt. Und er hat gehört von verschiedenen Christen, mit denen er irgendwo vernetzt war, wie es denen geht. Er hat Interesse gezeigt. Und er hatte gehört eben von denen in Kolosse, wie es dort läuft. Und jetzt schreibt er ihnen und sie sollen von ihm das Gleiche erfahren. Sie sollen direkt erfahren, wie es ihm geht. Und zwar schreibt er das nicht da ein bisschen unpersönlich in dem Brief, wie es ihm geht, sondern es sind ja zwei, die er erwähnt, die den Brief überbringen als seine Boten und er gibt denen noch Neuigkeiten von sich mit, dass sie den Kolossern das weitergeben sollen. Das war ein Geben und ein Nehmen. Also er hat Anteil genommen an dem, wie es ihnen geht und er hat ihnen auch gesagt, wie es ihm geht. Es wird auch in anderen Briefen so sichtbar, im Römerbrief zum Beispiel Kapitel 1. Ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Ein Baustein eines starken Teams, eines guten Zusammenhalts ist Interesse aneinander. Jetzt, wie erlebst du das hier bei uns in der Kirche? Interessiert sich jemand für dich? Ich hoffe das sehr, wenn du noch nicht so lange kommst oder vielleicht zum ersten Mal da bist, dass du merkst, du bist herzlich willkommen. Aber auch wenn du vielleicht schon lange, lange, lange Zeit hier zu dieser Kirche dich zählst, dass du merkst, ich werde gesehen. Ich werde nicht einfach übersehen. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, ob ich da bin oder nicht da bin. Am Sonntag oder auch unter der Woche bei einer anderen Veranstaltung. Jetzt empfinden wir da unterschiedlich. Und das ist okay. Die einen mögen das gar nicht so gern, wenn man nachfragt und vielleicht noch ein bisschen näher nachfragt, wie es denn so wirklich geht. Die einen finden das aufdringlich. Und das respektieren wir, oder? Wenn jemand das zu verstehen gibt. Aber andere brauchen das, dass man vielleicht doch nochmal nachhakt und das Interesse deutlich wird. Fest steht auf jeden Fall, Gott hat Interesse an jedem Einzelnen von uns. Das hat er durch seinen Sohn Jesus bewiesen. Jesus, wenn wir das anschauen, wie er gelebt hat, er hatte Zeit für die Menschen. Er hat sich Zeit genommen, er hat sich stören lassen, er hat sich unterbrechen lassen von einem Blinden, der geschrien hat, Jesus, hilf mir! Und die Jünger sagten, nein, 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 das ist jetzt nicht dran oder stör hier nicht Jesus, den Meister, er ist hier unterwegs und im Gespräch vielleicht mit den religiösen Leitern. Nein, Jesus lässt sich unterbrechen von diesem blinden Bettler, den andere einfach ignoriert haben, vielleicht noch Almosen gegeben haben, um ihr Gewissen zu erleichtern vielleicht. Jesus hatte Interesse genau an diesem. Jesus hat die Nöte der Menschen gesehen. Und er hat sie überwunden, er hat sie besiegt durch seinen Tod und seine Auferstehung. Seine Liebe geben wir an andere weiter, wenn wir Interesse an anderen zeigen. Das Erste. Das Zweite. Zweite Merkmal von einem starken Team aus Kolosser 4, Wertschätzung füreinander. Ist euch aufgefallen, wie Paulus über diese beiden Männer spricht, diesen Brief überbringen? Er nennt sie, oder er sagt über sie, Tychikus, der eine, unser geliebter Bruder und mein treuer Helfer und Mitarbeiter im Dienst für den Herrn. Der zweite, Onesimus, unser treuer und geliebter Bruder. Das sind vielleicht nicht die Worte, die du benutzen würdest, aber dort wird was deutlich von dieser Wertschätzung, die Paulus für Leute hat. Auch in anderen Briefen. Die vielen Grüße, die dort er an den Briefenden immer wieder weitergibt, die zeugen davon, wie gut vernetzt er war und wie er Wert darauf gelegt hat, im Team zu arbeiten. Er war ein Alpha-Tier, er war ein Anführertyp, aber er hat Teamwork groß geschrieben. Und das klingt nach Einheit statt Machtkampf. Ganz anders als beim FC St. Gallen diese Woche. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, sie haben am Sonntag den Schweizer Fußball-Cup gewonnen. Soweit ich weiß, zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins. Ein riesiger Erfolg. Und noch in den Stunden danach wurde deutlich, dass in der Chefetage ein riesen Machtkampf tobt und die einen die anderen absägen wollen und der eine Präsident werden will und der andere nicht mehr sein soll. Alles andere als Einheit. Jetzt finde ich hier bei uns, gehen wir gut miteinander um. Sehr gut miteinander um. Und trotzdem bleibt es ein Trainingsbereich, oder, wo wir investieren müssen, wo wir üben können. Heute zum Beispiel, die Teenies, wie gesagt wurde, schnuppern in verschiedene Aufgaben hinein, in der Moderation oder nachher im Bistro unten oder jetzt schon im Bistro unten oder in der Hürti oder bei der Technik oder bei den Kids oder vorher bei der Kaffeebar. Wer sagt ihnen nachher ehrlich, danke dafür? Vielleicht du. Gott selbst macht das vor mit der Wertschätzung. Im Alten Testament hat sein Volk Israel oftmals keine rühmliche Figur abgegeben. Durch seinen Propheten Jesaja sagt Gott ihnen trotzdem zu, ich setze mich voll für dich, mein Volk, ein, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe. Das sagt Gott nicht, weil er sein Volk beobachtet und sieht, so eine Hingabe, die sie haben und so einen starken Glauben und so vorbildliches Leben und Umgang miteinander und mit den anderen Völkern und wie sie so die Gottesdienste von Herzen feiern. Nein, er hat viel, viel, viel zu klagen durch seine Propheten, immer wieder zum Volk zu sagen, hört auf damit, einfach nur mit den Lippen irgendwas zu bekennen, euer Herz ist weit entfernt von mir. Ich will nicht nur eure Opfer, ich will nicht eure Lieder hören. Ich will, dass ihr mir von Herzen nachfolgt. Und Gott sagt, ich von meiner Seite setze mich voll ein für euch, weil du in meinen Augen kostbar bist und wertvoll und weil ich dich liebe. Demgegenüber drückst du heute Wertschätzung aus. Das Dritte, ein starkes Team kennzeichnet außerdem, dass Fehler erlaubt sind. Vers 10, Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter von Barnabas, lassen euch grüßen. Was Markus betrifft, habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, heißt ihn herzlich willkommen. Markus. Mit diesem Markus gibt es eine Vorgeschichte. Der war zunächst mit Paulus, als er aufbrach, zu seiner ersten Reise, wo er von Jesus weitererzählen wollte, war dieser Markus dabei. Können wir lesen in der Apostelgeschichte. Und irgendwann so nach einer gewissen Reise durch manche Städte wurde es dem Markus irgendwie zu viel. Jedenfalls hat er Paulus und seinen anderen Begleiter Barnabas im Stich gelassen. Und es ist ein Streit entstanden, sodass bei der nächsten Reise Paulus sagte, nein, 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 den nehmen wir nicht mehr mit. Der hat uns beim ersten Mal im Stich gelassen. Markus können wir nicht gebrauchen. Als Paulus jetzt im Gefängnis sitzt und diesen Brief hier diktiert an die Kirche in Kolosse, wer ist bei ihm zu Besuch? Der Markus. Oder er sagt, Markus lässt euch grüßen nach Kolosse. Die zwei haben sich offensichtlich versöhnt. Und Paulus bittet die Christen in Kolosse, den Markus herzlich aufzunehmen, wenn er bei ihnen vorbeikommt. Fehler sind erlaubt. Und noch später schreibt Paulus an seinen Freund Timotheus, bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Paulus hat umgedacht und gemerkt, ja, der hat zwar einen Fehler gemacht, aber Fehler sind erlaubt. Markus nehme ich wieder auf in mein Team. Fehler sind erlaubt, auch bei uns in der Kirche. Und manchmal kann man das einfach schön sagen, aber ist es dann wirklich so? Wenn da oder dort ein Fehler passiert oder mehrmals passiert. Wir wollen für Gott das Beste geben. Nicht nur einfach so ein bisschen aus dem Ärmel schütteln. Wir wollen für ihn das Beste geben. Und dabei werden Fehler passieren. Sind wir da gnädig miteinander und lernen aus den Fehlern. Jesus hat für uns ein fehlerloses Leben gelebt. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Er vergibt jedem, der ihm vertraut. Also vergeben wir auch einander, wenn Fehler passieren. Jetzt geht es noch weiter mit diesen Grüßen im Kolosser Kapitel 4. Ebenfalls grüßen lässt euch Jesus, der auch Justus genannt wird. Vom jüdischen Volk sind diese drei die einzigen, die mit mir für das Reich Gottes arbeiten. Sie sind mir ein großer Trost geworden. Grundsatz Nummer 4 für ein starkes Team heißt, jeder zählt. Mit Aristarch, dem Markus und diesem Jesus Justus sind drei Juden genannt. Die anderen Mitarbeiter, die Paulus hatte und dort aufzählt, in dieser längeren Aufzählung, die waren offensichtlich alles Nicht-Juden, die jetzt an Jesus glaubten. Onesimus war früher ein Sklave. Lukas, der noch erwähnt wird, war Arzt. Mit Nympha, die später erwähnt wird, ist eine Frau dabei. Und in anderen Briefen wird das deutlich, dass Paulus wertvolle Mitarbeiterinnen hatte, die er sehr geschätzt hat unter diesen ersten Christen oder Christinnen. Priscilla, Julia, Maria und andere. Paulus lebt genau das vor, was er vorher den Kolossern in seinem Brief erklärt hatte, Kapitel 3. Es spielt keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Das heißt nicht, dass die Leute ihre Identität aufgegeben haben und dass es völlig belanglos war, ob Mann oder Frau oder Sklave oder Herr oder was auch immer. Aber ihre Identität war neu in Jesus verwurzelt. Das war das Entscheidende. In der Kirche, auch bei uns, zählt jede und jeder. Die Einsame und die mit vielen Freunden. Der Gescheiterte und der Erfolgreiche. Vor Gott sind alle gleich. Das hängt mit dem nächsten Element zusammen, das Christen zu einem starken Team macht. Fünftens, Jesus die Mitte. Paulus listet hier diverse Personen auf, die mit ihm, was schreibt er, die mit ihm für das Reich Gottes arbeiten. Darum geht es ihm im Kern. Nicht um neue Standorte irgendwo zu gründen und mehr Einfluss zu gewinnen, beliebter zu sein, sondern ihm geht es darum, dass Jesus in den Kirchen, die er kennt oder die er gründet, im Leben der Einzelnen und in den Kirchen im Zentrum steht. An anderer Stelle drückt er es so aus, im 1. Korintherbrief schreibt er ihnen: Ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken, auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus wusste über den jüdischen Glauben, wo er herkam, alles. Er war so gebildet, er hätte sämtliche Themen da und dort anschneiden können und mit seinem Wissen prahlen können. Und er sagt: Ich hielt es für richtig, euch Jesus vor Augen zu malen. Und nicht einmal so ein bisschen und wisst ihr es, sondern nein, immer wieder zu betonen, wo kommen wir her, was ist das Zentrum? Es geht um Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. An ihn glauben wir. Jesus ist die Mitte. Und darum geht es bei uns auch immer wieder darum, diese Mitte zu suchen und zu finden und klarzustellen, es geht uns nicht in erster Linie um irgendetwas anderes. Auch nicht darum, dass wir die tollste Kirche von Zürich wären oder sonst irgendwas. Sondern dass Jesus im Zentrum ist. Bei uns als Kirche und bei den Einzelnen, die sich dazu zählen. Darum geht es auch im Kolosserbrief. Jesus ist der Goat. Jesus der Größte aller Zeiten. Jesus der Kopf der Gemeinde. In der Kirche und im Alltag soll Jesus im Zentrum stehen. Behalten auch wir das im Blick bei unseren Mitarbeiterteams, bei unseren Projekten, bei uns im persönlichen Leben. Wir dürfen Teil von etwas Größerem sein, vom Reich Gottes. Jesus hat uns dazu berufen und dazu begabt. Weiter in Kolosser 4. Weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein, indem er darum betet, dass ihr euch als geistig reife Menschen bewährt, deren ganzes Leben mit Gottes Willen übereinstimmt. Christen sind ein gutes Team dadurch, dass sie füreinander beten. Dieser Epaphras, der erwähnt wird, hatte die Gemeinde gegründet, steht am Anfang des Briefes, und jetzt ist auch er hier bei Paulus in Rom. Und Paulus bekommt das mit, wie dieser Epaphras leidenschaftlich für die Kirche, für die Christen in Kolosse betet. Sein Gebet gleicht stark dem Gebet, das Paulus betet für die Christen in Kolosse, Kapitel 1. Nämlich, dass die Christen ihren Glauben vertiefen, verwurzeln, Gott besser kennenlernen. Und warum? Nicht einfach so zum Selbstzweck, weil es noch eigentlich praktisch wäre oder da irgendwie dazugehört. Nein, damit sie Jesus besser kennenlernen und diese falschen Lehren, die damals auch im Umlauf waren, einordnen können, erkennen können und abwehren können. Und sie nicht davon ablenken lassen, dass Jesus der Größte ist. Und der ist, den sie brauchen, auf den sie schauen müssen. Paulus ruft die Kolosser auch dazu auf, dass sie für ihn beten. Das haben wir in Sebis angeschaut, diesen Start von Kapitel 4. Wenn es ums Gebet geht oder für andere beten, ist wiederum Jesus das Vorbild. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Ist da noch jemand, der sie, Gottes Kinder, verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Jesus betet für uns. Nutzen wir das Gebet, das wir nach der Predigt anbieten. Jeden Sonntag bieten wir das an im Foyer, auch heute. Wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, dann beten wir für dein Anliegen. Das siebte Kennzeichen des starken Teams unter Christen ist voller Einsatz. Ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen Laodicea und Hierapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen. Auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen, ebenso Demas. Paulus rühmt hier nicht sich und seinen großen Einsatz, was er doch alles leistet und geleistet hat oder jetzt noch da im Gefängnis, sondern er sagt, hey, ich bekomme mit, was dieser Epaphras für euch für Mühen aufwendet. Und nicht nur für euch in Kolosse, sondern auch in den Nachbarstädten, die man hier sieht auf der Karte, sehr nah dabei, Hierapolis und Laodicea neben Kolosse. Dieser Epaphras war vernetzt. Er hat sich eingesetzt für diese Leute dort, die Jesus gekannt haben oder Jesus kennenlernen wollten. Wenn du dich hier in der Kirche einsetzt, herzlichen Dank dafür. Für das, was du an freiwilligen Einsatz leistest, was vielleicht niemand sieht, niemand wahrnimmt, wo du für unsere Kirche betest, wo du irgendwas vorbereitest, wo du dich irgendwo beteiligst oder ein Team leitest, egal was, herzlichen Dank für den Einsatz, den du gibst. Wir leben davon, dass Freiwillige sich engagieren. Und als Leitung wollen wir dich bestmöglich darin unterstützen. Und wenn du keine Aufgabe hast, dann melde dich und wir finden eine gute für dich. Ein starkes Team ist achtens von Gott inspiriert. Grüßt die Geschwister in Laodicea, besonders Nympha und die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Wenn dieser Brief bei euch vorgelesen worden ist, dann sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea vorgelesen wird. Und umgekehrt sollt ihr den Brief, den ich nach Laodicea geschickt habe, auch bei euch vorlesen. Also beide hatten Briefe bekommen, sowohl die Christen in Laodicea als auch die in Kolosse, und die sollten die Briefe nachher untereinander austauschen. Mit der Überzeugung, es ist Gott, der dadurch spricht. Es ist Gott, der dadurch spricht. Darum dreht sich auch bei uns, auch in den Gottesdiensten, vieles um die Bibel, damit wir von Gott neu inspiriert werden. Letzter Punkt. Neuntens, Ermutigung füreinander. Archippus, sollt ihr Folgendes ausrichten: Vernachlässige den Auftrag nicht, den du als ein Diener des Herrn erhalten hast, sondern führe ihn vollständig aus. Und hier noch mein persönlicher Gruß, ich, Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt an mich und meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Paulus hat einerseits die ganze Gemeinde im Blick, an die er sich im Brief wendet und die er anschreibt, und er warnt vor falschen Entwicklungen, wo er sie aufruft dazu, sich so und so zu verhalten und altes Verhalten abzulegen wie ein altes Kleidungsstück, das nicht mehr dazu passt, wenn sie jetzt mit Jesus leben. Und etwas Neues anzuziehen, neues Verhalten einzutrainieren, was zu Jesus passt. Er hat die ganze Gemeinde im Blick, aber eben auch den Einzelnen. Wie diesen Archippus. Vielleicht war dieser Archippus der neue Gemeindeleiter. Und er hatte bei den ganzen Wirren mit diesen falschen Lehrern und diesem und jenem ordentlich zu tun und vermutlich diese Ermutigung gebraucht, dass sie ihm zusprechen: Du bist berufen. Du bist begabt von Gott. Erfüll deine Aufgabe. Machen wir denen Mut, die zweifeln? Machen wir denen Mut, die angeschlagen sind oder anderweitig Schweres durchmachen? Das kann eine Textnachricht sein. Das kann ein ermutigendes Wort sein, das kann Zeit sein, die wir für andere investieren. Und wenn wir das tun wollen, andere zu ermutigen, dann ist es wichtig, dass wir das überhaupt wissen. Und dass jemand das zugibt, dass er die Ermutigung braucht. Oder irgendwie wusste Paulus das von diesem Archippus, sonst hätte er es nicht schreiben können. Das hat vermutlich nicht Gott ihm einfach eingegeben und er konnte das dann schreiben. Nein, er hat das irgendwie erfahren. Wenn wir mit anderen, vielleicht in der Kleingruppe, im Hauskreis, etwas weitergeben, dann können die anderen dafür beten, dann können die anderen uns darin ermutigen. Eben das Finale ist das vom Kolosserbrief und heute Abend steht ein weiteres Finale auf dem Programm. 20.20 Uhr, Eishockey bei 30 Grad, wie auch immer das funktioniert. Eishockey-Finale zwischen der Schweiz und Finnland. Es geht um alles, oder? Es geht um Gold. Und die Frage ist, was ist danach, vielleicht 2 Stunden später, ist es die kleine Party für die Schweizer oder ist es die große Party? Die Frage wird sein, welches Team bringt das am besten aufs Eis, was sie sich vorher überlegt haben? Welches Team kann nach dieser Weltmeisterschaft noch zum letzten Mal am meisten durchhalten, am meisten geben und als Team zusammenspielen? Sie haben sehr gute Einzelspieler, aber das bringt relativ wenig, wenn nur die sich durchsetzen wollen. Und manchmal sieht man das, vor allem bei jüngeren Kindern, wenn es um Fußballspielen geht. Wo sind alle Kinder? Beim Ball. Alle Kinder gehen zum Ball. Und irgendwann lernt man das, dass es nicht darum geht, Hauptsache möglichst lang den Ball im eigenen Fuß zu haben, sondern möglichst gut zusammenzuspielen, damit der Ball im Tor landet und nicht am Fuß bleibt. Es wird sich heute Abend zeigen, welches das bessere Team ist. Als Kirche haben wir die besten Voraussetzungen, ein gutes Team zu sein, ein starkes Team zu bilden. Nicht, weil wir uns selbst irgendwie in Team Spirit heraufbeschwören oder uns selbst ein bisschen Mühe geben, sondern weil wir den haben, der selbst im perfekten Team arbeitet und schon immer gelebt hat, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der die Gemeinde ins Leben gerufen hat und der sie zusammenhält. Und durch seinen Geist befeuern will und weiterbringen will, dass ein starkes Team bleibt und immer mehr wird. Was ist dein Teambeitrag? Wir haben geredet über Ermutigung füreinander, Interesse aneinander, Wertschätzung füreinander, Fehler sind erlaubt, jeder zählt, Jesus ist die Mitte, wir beten füreinander, wir sind von Gott inspiriert und geben vollen Einsatz. Was ist dein Beitrag? Es geht schlussendlich nicht darum, dass wir Gold gewinnen. Jesus hat schon gesiegt. Der Sieg gehört ihm allein. Und wir können ihm hinterherlaufen, ihm nachfolgen als seine Kirche, die ihn vor Augen hat und das abbildet, was er vorgemacht hat. Wie er für uns betet, wie er sich eingesetzt hat und wie er uns ermutigt. Lass uns beten. Vielen Dank, Herr, dass du mit Menschen unterwegs bist, dass du uns gemacht hast als deine Ebenbilder, dass jeder wertvoll ist. Du dein Leben gegeben hast, Jesus, für jeden Einzelnen. Lass uns dir glauben. Lass uns deine Vergebung annehmen und mit dir weitergehen. Fülle uns als Gemeinde immer wieder neu mit deinem Geist, der uns zueinander bringt, der Frieden schenkt, der Ideen schenkt, der Mut macht, der weiter blicken lässt und der einen Zusammenhalt schenkt, den man nicht einfach machen kann menschlich, weil du als Gott selbst dafür sorgst. Inspiriere uns, Herr, durch dein Wort und hilf uns, dich zu lieben und das anderen zu zeigen, dass du der bist, der Einheit schenkt und der Liebe untereinander möglich macht. Danke, Herr, für dein Wort, was du gegeben hast an diese Christen in Kolosse, aber was nicht einfach nur für damals relevant ist, sondern für uns heute lebendig werden kann durch dich. Hilf uns, dir zu antworten. Danke für deine Gnade mit uns. Amen.